Wo geht denn so gerade auch der Trend hin bei den Küchen? Weil man liest ja viel, man sieht auch viel auf den Social-Media-Kanälen, was es da nicht so alles gibt. Aber was ist denn so die typische Münchner Küche oder was kauft denn so der typische Münchner Kunde?
Lehmann Hüber Talk, der Immobilienpodcast aus München.
Servus und hallo wieder beim Lehmann Hüber Talk, eine neue Folge. Hallo Sebastian.
Hallo Marc.
Und heute haben wir einen besonderen Gast, den Jörg.
Hallo.
Den Jörg Fuchs von Studio 43. Und was Studio 43 ist, werden wir gleich verraten. Servus Jörg.
Servus, Dankeschön für die Einladung.
Schön, dass du den Weg zu uns nach Schwabing gefunden hast, ins Podcast-Studio in der Herzogstraße sozusagen.
Ja, heute sieht es schon sehr professionell hier aus.
Genau, ja. Und wir haben ein tolles Thema auf dem Tisch heute, nämlich der Jörg Fuchs ist Inhaber von dem Studio 43, nicht zu verwechseln mit dem Studio 69.
wie heißt das in New York?
54, Studio 54 in New York,
genau. Ja, genau.
Nein, und wir reden heute über Küchen. Wie eifrige Zuhörer und Fans von uns wissen, dass das ein Thema ist, was wir gerne mal aufnehmen. Und wir haben den Jörg über diverse Wege kennengelernt und deswegen haben wir gesagt, der muss zu uns in die Sendung kommen, weil der wird uns über Küchen sehr viel erzählen können, weil es hat sich einiges getan in dem Bereich. Und lieber Jörg, vielen Dank schon mal, dass du bereit bist, heute ein paar Fragen zu beantworten.
Sehr gern.
Super.
Und dass der Marc ein bisschen aus der älteren Generation ist, merkt man auch daran, dass er immer noch über Sendungen spricht, wie damals beim Radio.
Ja, genau. Liebe Hörer, willkommen.
Genau. Und jetzt kommen die Pet Shop Boys.
Genau. So, egal. Also, Jörg, wir haben zum Thema Küchen ja viel zu erzählen. Wir wollen aber auch die Hörer jetzt nicht langweilen mit irgendwelchen Materialfronten, die es gibt auf dieser Welt. Aber es ist schon mal interessant zu wissen, was sich so die letzten Jahre getan hat und was denn heute so ein bisschen State of the Art ist. Kannst du ein bisschen was erzählen dazu? Erstmal, wer du bist, wo du dein Studio hast und wie viele Jahre Erfahrung du jetzt schon auf dem Buckel hast, damit unsere Zuhörer einfach mal mitbekommen, wer hier sitzt. Ja?
Sehr gern. Wie der Marc schon gesagt hat, Jörg Fuchs, bin vom Studio 43, habe mein Studio in München-Giesing. Im Küchenbereich bin ich jetzt seit über 20 Jahren.
Okay.
Habe mal angefangen mit Küchenmontagen, bis der Bandscheibenvorfall kam und dann eben nochmal zweite Lehre gemacht habe und so in den Verkauf von Küchen gekommen bin. Und seit 2017 habe ich jetzt mein Studio in Giesing.
In Giesing. Sag mal, Jörg, was ist küchentechnisch denn gerade so gefragt bei den Kunden? Hast du denn mehr die Eigentümer als Kunden oder auch Mieter, die ihre Mietwohnung aufhübschen wollen? Und wo geht denn so gerade auch der Trend hin bei den Küchen? Weil man liest ja viel, man sieht auch viel auf den Social-Media-Kanälen, was es da nicht so alles gibt. Aber was ist denn so die typische Münchner Küche oder was kauft denn so der typische Münchner Kunde?
Also typische Küche gibt es nicht, weil jede individuell ist. Und so behandle ich ja jeden Kunden. Grifflos ist gerade ein großes Thema. Seit 2-3 Jahren ist es auch im Landhausbereich so, dass man grifflos planen kann, also sehr moderne Landhausgeschichten. Die letzten Jahre waren jetzt natürlich weiß nach wie vor, aber auch dunkle anthrazitfarbene Töne bis hin zu schwarz. Thema und mittlerweile kommen wieder Farben, aber mehr im pastelligen Bereich, ja, und dann Naturstein, Keramik, Arbeitsplatten, das ist so, was hier am meisten gefragt ist.
Es entwickelt sich ja auch immer weiter. Also ich meine, früher so, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Küchen zu beschäftigen, gab es entweder irgendwie Holzfurnierplatte oder Stein. Inzwischen gibt es ja so viele andere tolle Materialien, die super aussehen, die sich gut anfühlen, die hitzebeständig sind, und ich bin gar nicht so im Thema drin, also ich bin da eher so, aber was man halt so mitkriegt, wenn man mal sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, das ist schon auch eine innovative Branche.
Ja, sehr, also kommt jedes Jahr was Neues, bei den Fronten wird es natürlich farblich meistens ein Thema sein, materialtechnisch haben wir bald alles durch, ansonsten.
Wie ist denn so dein das Gefühl jetzt vor Corona, nach Corona, wie hat sich das mit den Küchen denn so entwickelt in den letzten Jahren? Du bist ja jetzt auch schon lange im Business. Klar, jeder kämpft für sich und schaut, dass er sein Business macht. Aber wie ist es dir denn so ergangen? Wie hat sich denn die Kundenlandschaft verändert oder auch die Nachfrage nach Küchen?
Haben die oder die Bedürfnisse innerhalb
der Küche. Oder auch die Bedürfnisse, ja, genau.
Er hat sich insoweit verändert. Also Corona hat schon was bewirkt. Die meisten wollen große Kühlschränke, möglichst viel Stauraum, Decken hoch. Also das war sonst immer so ein Thema, was eher so nebenbei lief. Aber das ist mittlerweile folgt so am Punkt 2, was der Kunde einfach gern haben möchte, dass möglichst viel Stauraum vorhanden ist, Lagerflächen. Das hat Corona schon bewirkt, die letzten Jahre.
Das Wohnen wird einfach wichtiger, dass man sich zu Hause fühlt. Also das merkt man wahrscheinlich in allen Bereichen.
Ja, und dadurch, dass es immer mehr offene Küchen gibt, ist natürlich immer mehr zum Mittelpunkt geworden, die Küche. Und mittlerweile auch so Prestigeobjekt Nummer 1 in der Wohnung. Mhm.
Ja. Also wir merken es eigentlich, also es ist so ein bisschen absurd, oder zumindest ist es so meine Wahrnehmung, wenn wir Häuser haben mit offenen Küchen, fragen die Leute, wie man die zumachen kann. Und wenn man getrennte Küchen hat, fragen sie, wie man die Wand rausmachen kann.
Also ich habe immer so ein 50-50-Gefühl über die Jahre. Ich stelle auch immer die Frage bei Kunden, wenn wir ein Haus haben, das renoviert werden kann, offen oder geschlossen, dann kommen ganz schnell die Argumente ums Eck. Ja, na, also ich möchte nicht, dass da riecht, gell? Wir möchten eine geschlossene Küche. So, dann spare ich mir so ein bisschen was, weil ich rede gerne über offene Küchen und schöne Küchenlösungen. Du weißt ja, Sebastian, das ist auch ein kleines Hobby von mir. Aber weil das Planen ja auch so Spaß macht. Ich habe aber auch Kunden, die haben den Horror davor, jetzt das Planen anzufangen. Und ja. Ich glaube, Jörg, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe ja schon ein bisschen was erlebt, was meine Küchenerfahrung beim Kauf so betrifft. Also, wenn der Küchenplaner gut ist, dann kann er dem Kunden sehr viel abnehmen und ihm auch sehr viel, ich sage jetzt mal, Gutes geben. Nicht unbedingt jetzt umsatztechnisch die hochpreisigste, aber es gibt so viele innovative Lösungen bei Küchen. Man muss hier aber auch gesagt bekommen und geplant bekommen, denn ein erfolgreiches Küchenstudio hat einen sehr guten, talentierten Küchenplaner. Und ich behaupte jetzt mal, dass jetzt nicht jeder, ich sage jetzt mal, zwar behauptet, ich bin gut im Küchenverkauf, aber planen, das ist schon ein gewisses Talent, was man haben muss, richtig? Weil ja, die Gegebenheiten ja immer so unterschiedlich sind.
Ich gehe mal so ran, dass der Raum für mich immer leer ist. Also ich sehe den Raum leer, auch wenn der Kunde mir schon Vorschläge bringt. Weil es natürlich immer das Problem ist, der Kunde ist irgendwann begrenzt in seiner Sicht, weiß halt gar nicht, was es alles geben kann. Von dem her.
Er kennt ja auch die Produkte nicht von vornherein.
Genau.
Ja.
Und ich mache Planungen grundsätzlich normalerweise ohne Kunden, weil der Kunde einfach sonst Einwände hat, die vielleicht in dem Punkt nur gar keinen Sinn machen, ja, sondern erst wenn die Küche fertig ist, sieht man ja das ganze Ergebnis und dann mache ich es eben so, dass der Kunde nicht dabei ist und dann erst der Entwurf sieht beim zweiten Termin, so, ja. Sodass man da ein bisschen Überraschungseffekt auch hat.
Wie viele Kunden kommen, also so anteilig, die schon eigentlich die fertige Küche im Kopf haben? Den ja, Koch gibt es mit dazu, ja. Die wirklich schon genau wissen, was sie haben wollen, und anderes Ende der Skala, die sagen, boah, ich habe da eine Wand, da muss jetzt irgendwie eine Küche hin, was können wir denn da machen?
Ist schwierig zu sagen, ich würde sagen, 70% sind wirklich so, dass sie einfach mit einem Grundriss kommen, weil sie überhaupt keine Ideen haben. Mhm. Und die anderen 30 haben schon einen Entwurf, waren vielleicht auch schon mal wo. Oder der Architekt hat was geplant, vorgeschlagen. Was mich aber meistens erst einmal wirklich nicht interessiert, was da vorgeplant wurde. Und von dem her ist mir immer am liebsten, der Kunde weiß erstmal gar nichts, hat so ein paar Vorstellungen, was Farben betrifft, Materialien und das Ganze besprechen wir dann nur. Aber ist immer am besten, gar nicht so viel Gedanken machen, dafür bin ich da.
Und du glaubst, du schaust ja auch schon früh in deinem Prozess die Küche oder den Raum vor Ort live an, richtig? Also ich habe es erlebt, dass mit der Küchenplanung sofort begonnen wird. Sobald der Kunde mit einem schwindeligen Planungseck kommt, da wird einmal circa Markt genommen und dann wird schon wild vorgeplant. Aber der Küchenplaner war noch gar nicht in meiner Küche oder in meinen Räumlichkeiten gestanden und kennt die Lichtverhältnisse nicht, kennt das nicht. Er kennt nur das, was ihm der Kunde gerade einmal hinlegt an Informationen. Ich glaube auch, das hast du mir mal erzählt, du bist recht früh auch in der Phase schon beim Kunden, um einfach zu sehen, wie sind die Verhältnisse vor Ort und wie kannst du diese nutzen für die Planung.
Genau, ne? Also es kommt immer darauf an, ob es ein Neubau ist oder eine bestehende. Wenn es natürlich eine bestehende Immobilie ist, wo der Kunde schon wohnt, bin ich gern vorher schon drin, weil ich mir nicht nur die Küche anschaue, sondern unter Umständen auch so ein bisschen das Auge für den Rest der Wohnung hab. Wie ist er eingerichtet, der Kunde? Was für Farben passen überhaupt? Ja. Lichtverhältnisse spielen oft eine Rolle. Das sind Themen, die man gerne im Vorfeld anschaue.
Oder Stellflächen, die sich vielleicht noch ergeben könnten, indem man genau. Die Küche nochmal neu ordnet. Ne? Also ja. Ich glaube, es gibt ja so Themen wie Arbeitswege zwischen in der Küche. Ja? Man kann ja da auch optimieren. Ne? Man kann ja nicht davon ausgehen, dass die Küche, die mal geplant war vor 20 Jahren, dem heutigen Wunsch noch entspricht, ne? Oder den heute noch effizient ist zum Kochen oder
das
zum
ist richtig. Also, Nutzen. Das ist ja bei Bestandskunden oft so, dass sie ihre Küche kennen und gar nicht weiterdenken dann, weil
ja, was ich habe, genau, bin ich gewohnt. Ja.
Bin ich gewohnt, so passt es, ja, dass man das aber optimieren kann oder eben erweitern kann. Das haben wenige auf dem Schirm dann.
Ja. Was sind denn so die häufigsten Fehler bei der Küchenplanung? Also wenn jetzt jemand ohne einen Profi wie dich oder mit einem schlechteren Profi rangehen würde, wo sagst du, das sind so Sachen, das sehen die meisten gar nicht, dass man das da eigentlich gut machen kann. Also was sind so die Fallstricke, wenn man sich mit seiner Küche neu beschäftigt?
Kriegst du 5 zusammen?
So, schauen wir mal.
Legen wir zusammen.
Genau. Also ein Punkt ist einfach mal, gerade wenn es Neubau ist, einfach viel zu spät loszulaufen. Also wenn die Wände schon stehen und eigentlich der Estrich und alles schon gegossen ist, dann Küchenbauer oder Küchenplaner zu besuchen, ist eigentlich dann schon zu spät, weil wir einfach die Anschlüsse und alles individuell gestalten können, sofern der Kunde früh genug kommt. Ja, dann wird heute oft einfach, ich sag mal, in den großen Möbelhäusern Standard geplant. Da wird einfach schnell Möbel an Möbel geschoben. Der Kunde soll möglichst nach 1,5-2 Stunden unterschreiben und weg. Ich versuche immer mit dem Kunden zu sprechen, wie sind da die Kochgewohnheiten. Das hat mit der Abzugshaube zum Beispiel auch zu tun, weil viele einfach Muldenlüfter wollen, die aber gar nicht für jeden geeignet sind. Deswegen muss man da immer so ein bisschen hinterfragen, wie viele Leute kochen, was wird gekocht. Ja, wie oft gekocht wird, sind alles so Themen, die gern unterschlagen werden, weil je weniger ich am Kunden seine Wünsche nachhake oder hinterfrage, desto leichter und schneller kann ich verkaufen. Ja, deswegen immer, bei mir ist immer, ich frage alles nach und wenn der Kunde 3, 4 Termine braucht, dann ist es so. Ja, also nie zu schnell unterschreiben. Was ich immer als große Fehler erfinde, oder was heißt Fehler, unnütz finde, ist einfach, wenn es L- oder U-Küchen sind, mit Ecklösungen zu arbeiten, weil man gewinnt nicht wirklich Platz. Gewinner tut eigentlich nur der Verkäufer, indem es einen höheren Umsatz macht. Aber der Nutzen ist halt, ja, bis auf 10 cm Stellfläche eigentlich fast bei null dann. Ne?
Das sind also so leicht angeschrägte Eckteile oder sowas?
Nee, oder aber die Schränke mit
Karussell,
diesen
Le Mans-Schrank, ah, okay. So Sachen, Halbkarussell, alles, was du ausfahren kannst.
Ist Le Mans-Schrank der, wo das Auszugteil ausschaut wie eine Rennstrecke?
Genau.
Ach, deswegen heißt es Le Mans.
Deswegen.
Also das habe ich doch was gelernt. Ehrlich, ja, die schauen ja so komisch aus, geformt, dass die da hinten reinfahren.
So nierenförmig, oder?
Genau, also die sind so meist leicht, eben erinnern sie an die Le Mans-Strecke.
Ah.
Deswegen, ja.
Die heißen, ist das ein offizieller Begriff?
Das ist ein offizieller Begriff.
Jetzt haben wir wieder was gelernt, Sebastian.
Ich habe es schon aufgeschrieben, vielleicht machen wir einen Folgentitel draus.
Le Mans. Genau, da machen wir, das nehmen wir für die Headline, genau. Genau, sehr schön. Fällt dir noch was ein, was man vielleicht tunlichst lassen sollte oder umgedreht, was du empfehlen könntest? Wenn wir sagen, die No-Gos und jetzt umschwenken auf, das solltest du auf jeden Fall tun.
Ich würde es mal fast sagen, ein großer Fehler wird auch in der eigenen Budgetplanung liegen, wahrscheinlich unterschätzen die meisten, was eine Küche inzwischen kostet. Wir kommen nachher noch drauf, ja. Aber ich glaube, ja. Da
muss genau, also überzeugen. Ein Fehler ist halt einfach, überhaupt keine Gedanken über das Budget zu machen. Ne? Also da ist immer ganz wichtig.
Aber wie soll der Kunde heute wissen, für was? Was ist eine gute Küche? Und na, sind so die Fragen, wer ist ein guter Makler, Jörg? Wir haben ganz oft das Thema, ja, was muss er denn können, der Makler? Damit er, was kann ich denn für meine 3,57% als Verkäufer verlangen? Die wissen es teilweise ja gar nicht. Und bei der Küche glaube ich auch, wenn man jetzt nicht ein bisschen Materialkunde bekommt und ein bisschen ne, die Unterschiede, Korpus, Auszüge, man merkt ja, ich beschäftige mich auch schon wieder damit, es gibt einen Unterschied. Aber du musst dann die richtigen Fragen stellen oder einen Küchenplaner haben, einen Berater haben, der das aber auch erklären kann, ohne dass es gleich nach, ich treibe den Preis jetzt in die Höhe, damit du schön einen fetten Auftrag bei mir unterschreibst. Die Dinge müssen ja vom Material her auch Sinn machen.
Genau, aber deswegen eben Budget, weil jeder hat irgendwo eine Grenze, wo er sagt, das ist immer wert.
Er glaubt, für das Geld kriegt er heute eine Küche.
Richtig, aber ja, das ist wieder ein anderes Thema, zu glauben.
Weil die letzte Küche, Thema, die er gekauft hat, hat er mein 10er kostet oder 15.000 und habe ja so eine tolle Küche gehabt. Und jetzt geht er heute los und hat vor 10 Jahren eine Küche gekauft für 15 und die kostet heute wie viel, Jörg?
Die wird heute wahrscheinlich 25 bis 30 kosten.
Ja. Das also von da gab es
eine, wenn man die Qualität vergleicht,
ne? eine inflationäre Bewegung bei den Küchen, die etwas anders war. Aber es ist wirklich so, Sebastian. Es ist ganz schön teuer geworden und die Budgetplanung ist nicht so einfach für einen Verbraucher, glaube ich.
Nee, aber man hat ja selber eine Vorstellung, was ist mir eine Küche wert.
Ja.
Wenn du halt ein Auto kaufst, gehst du
ja. Oh, schlechtes Beispiel.
Ja, aber.
Ja.
Da hat der Marc auch kein Budget.
Ja. Also, wenn du so fängst, in dem, was ich gern kauft, dann komme ich nicht weit. Weißt du? Nein, man wünscht sich ja, man glaubt ja zu wissen heute, ich kriege für das Geld jetzt eine schöne Küche. Und dann geht es ja los, was ist schön für denjenigen? Ja? Und dann sagst du ja schon zu Recht, man muss erst mal Fragen stellen, um herauszufinden, wer sitzt denn da vor mir, was ist denn für den schön? Ja, ich möchte den besten Geschirrspüler haben, dann ist alles gut. Ja, solche Leute gibt's. Ja. Und der Nächste, der möchte Anti-Fingerbrett-Fronten haben und eine Symmetrie, damit, weil es offene Küche, weil es schön ist zum Anschauen, wenig Linien, tralala, hopsasa. Also da geht's ja dann schon los.
Genau, da muss man so ein bisschen abwägen, wo die Prioritäten liegen beim Kunden, ob es jetzt Geräte sind oder ob er eher auf die Küche Wert legt, von der Optik her, dass es ein schönes Design ist und sagt einfach, bei den Geräten reichen mir auch einfachere, weil ich koche nicht viel, es muss einfach gut ausschauen. Dennoch, wie gesagt, einfach Gedanken machen, was ist mir eine Küche wert oder was kann ich ausgeben für die Küche, und ich versuche dann aus den Wünschen, die im ersten Gespräch, das meistens 1,5-2 Stunden dauert, einfach die Sachen rauszufiltern, was für einen Kunden wirklich am wichtigsten ist an der Küche, und die auch mit einzuplanen und bei den anderen einfach Sachen zu finden, die vielleicht ähnlich sind, aber eben preislich dann dazu passen. Ja, also sei es ein anderer Küchenhersteller, bei der Arbeitsplatte alternative Produkte.
Ja. Problem ist, glaube ich, auch, nicht jeder Hersteller liefert das, was der Kunde sich wünscht. Oder? Und dann bist du eigentlich am Hin- und Herspringen mit deinen Herstellern, oder? Also ich meine, also das ist so das, was ich kenne. Willst du das? Ja, kriegen wir bei dem Hersteller nicht. Muss ich auf den anderen gehen. Zufällig ist dann der andere wieder teurer. Sondermaße. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, dass man als Küchenplaner jetzt einmal, ich sage jetzt mal, innovativ ist, um zum Beispiel jetzt gewisse Maße herzustellen, die es vielleicht nicht im Programm gibt, um Dinge abzusägen oder zu verlängern oder whatever, das weißt du besser wie ich. Aber,
genau. Aber dafür gibt es das erste Gespräch bei mir mit, wie gesagt, mit 1,5-2 Stunden, wo ich dann schon rausfiltern kann, worauf es ankommt. Und da muss man halt sagen, die Wünsche passen oder wir müssen uns auf ein paar Punkte beschränken, die wirklich wichtig sind, dafür ein paar Kompromisse eingehen, und oder der Kunde sagt, okay, na, dann lege ich lieber nochmal ein bisschen was obendrauf, dafür habe ich das, was ich gern hätte.
Sebastian, du als Küchenfachexperte, Frage für dich, was glaubst du denn, was ein guter, durchschnittlicher Weinkühlschrank heute kostet?
Boah, ich als nicht mal Weintrinker.
Ich weiß, aber was schätzt du denn? Weil das ist.
Wie groß? So einer zum unten drunter bauen?
Na, oder das hoher? Ist ja die kleine Version. So ein richtiger, weißt du? Der so groß ist, 1,78 wie ein Kühlschrank. Was glaubst du, was so ein Ding kostet?
Niedrig vierstellig. Jetzt soll ich Marc eine Aufgabe geben, was ist vierstellig?
Genau, bei niedrig habe ich abgeschaltet.
Also ein guter, wahrscheinlich 2.000, 3.000.
Bitte, Jörg, beantworte die Frage.
Also, demnach wollte der Marken Weinkühlschrank.
Und nein, also wenn du so Marken nimmst wie Liebherr oder, ja,
oder Miele, König, genau.
Oder Miele oder, und dann noch gibt es die Königsklasse
da mit Zug. Da bist du so bei 4.500, 5.000.
Das ist ja, deswegen trinke ich keinen.
Ja?
Der Bierkühlschrank ist, der muss bei
mir auch groß sein. Der kann man Bier sein.
Auch drin kühlen. Ja, das geht auch. Ja, fürs Wasser passt.
Ich war nämlich auch der Meinung, ach, wenn du Platz hast, ne, neben dem Kühlschrank noch einen schönen, der ist ja dann auch beleuchtet, schwarzes Glas, das Ding sieht richtig Porno aus.
Ja.
Bis ich dann, habe ich Schnappatmung bekommen, was so ein Ding dann wirklich, also wirklich kostet. Und natürlich gefällt dir der von Liebherr und Miele nicht, sondern du willst den von V-Zug aus der Schweiz haben, weil der natürlich nochmal richtig geil ausschaut. Ja, da bist du, und zum Thema Budget, also man sollte, glaube ich, wenn man eine Küche plant und man will es schön haben, das Schöne an dir, Jörg, ist ja, oder an einer Küchenplanung ist, wie bei, wenn du in einen guten Herrenausstatter gehst, der gute Verkäufer hat halt leider auch nochmal, also leider in Anführungsstrichen, tolle Ideen, wie diese Küche nochmal aufgewertet werden kann. Und wenn du Weintrinker bist und der konnte es mit einplanen, also ich behaupte jetzt mal, Jörg, da kannst du lange ein Budget haben, aber wenn er gut ist, dann kaufst du nachher emotional.
Ja, aber das ist ja genauso, wenn ich mir einen Neuwagen konfiguriere, gehe ich auch mit einer zu Hause ganz pragmatisch gemachten Konfiguration in den Laden rein und dann sind es am Ende doch ein paar Tausend mehr.
Weil du schaust dir die Rate an am Schluss und sagst, weißt was, jetzt nehme ich das Schiebedach noch dazu.
Ja, das habe ich sowieso drin, aber jetzt so ein paar Sachen. Aber worauf ich eigentlich noch hinaus wollte zum Thema mögliche Fehler. Ich könnte mir vorstellen, dass auch viele deiner Kunden mit zu kreativen Ideen, was die Gestaltung angeht, zu dir kommen und was ausprobieren wollen und dann am Ende, wenn sie es dann irgendwo im Rendering sehen, sagen, puh, ich glaube, vielleicht ist das doch ein bisschen zu wild, um mir das dann 20 Jahre anzuschauen.
Das kommt vor, also den Fall hat man vor kurzem.
Tatsächlich.
Mit einem Herrn Lehmann.
Namensvetter von mir, gell? Nicht verwandt, nicht verschwägert.
Nein, manche Sachen muss man ausprobieren. Das geht mir selber so ab und zu, dass ich Vorstellungen für einen Raum habe, wo ich mir denke, das passt und dann plant man es und währenddessen sieht man dann schon, nee, es war es doch nicht, wir müssen uns was anderes überlegen. Also, aber wie gesagt, über das Design ein paar Gedanken machen, aber so wie manche Kunden machen sich dann die Arbeit anzutun im Internet mit irgendwelchen einfachen Küchenplanern, irgendwas versuchen hinzuschieben und die Zeit kann man sich sparen. Ja. Lieber einen Block nehmen, was aufskizzieren, wenn man das kann, ein bisschen, wie man sich von der Form her das vorstellt. Der Rest kommt alles dann mit der Zeit. Also das heißt, die erste Planung, die ich mache, die ist nie fertig. Das sind so, ich sage meistens so 80% der Küchenplanung und dann geht es los, über Dinge zu diskutieren oder zu sprechen, was gefällt einem, was muss geändert werden, was können wir noch dazu nehmen. Also das ist ein Prozess. Küchenplanung muss in meinen Augen wachsen. Also der Kunde muss mitgenommen werden, immer ein Stück weit, nie zu weit, ne? Also nicht zu viel machen, sondern der muss das Gefühl haben, dass er mit dabei ist und abgeholt wird bei dem, was er sich vorstellt. Und manche Sachen muss man ihm vielleicht auch ausreden, das gibt es auch, also ich bin auch immer ganz offen, wenn irgendwas dabei ist, was nicht gut ausschaut oder keinen Sinn macht, na, dann muss man da ganz deutlich mal sagen, das lass mal lieber.
Fällt dir sonst noch irgendwie ein typischer Fehler in Anführungszeichen ein, mit dem du regelmäßig konfrontiert bist?
Boah, schwierig.
Jetzt quälst du mal.
Nee, ich wollte noch mal.
Jetzt hat er ja so viel schon.
Wir können aufs nächste Thema kommen. Die Liste, wir haben noch ein paar Punkte.
Komm, erlöse ihn mal. Jetzt gehen wir mal in die andere Richtung. Was war denn so dein verrücktestes oder bestes Kundenerlebnis oder Küchenerlebnis in deiner Branche? Ich meine, wir erleben ja auch viel, Sebastian und ich, und können auch lange davon erzählen. Es gibt ja ein paar Podcast-Folgen dazu, aber du hast doch sicherlich auch schon Dinge erlebt, die man, ich meine, du kommst in das Heim eines Menschen. Du guckst auch in die Privatsphäre rein. Aber gibt es so, also wir haben mal einen Innenausstatter hier gehabt, den Sebastian Meyer. Schöne Grüße an der Stelle, Sebastian. Der hat für Bill Gates Yacht die Vorhänge gestalten und einbringen dürfen. Das war natürlich mal ein Erlebnis in seiner Branche, als Innenausstatter mal da nach Bremen oder wo auch immer die Yacht dann lag, dann da die Gardinen in seiner Yacht aufzuhängen. Aber was gab es was bei dir in der Zeit, in der du tätig bist, wo du sagst, das kann man mal erzählen, ohne Namen zu nennen?
Ja, also,
außer es war Bill Gates, den darfst du gern benennen.
Ja, also ein Projekt war ganz interessant, das war ein Projekt auf Ibiza.
Oh.
Ja, also insgesamt 4 Küchen, also 2 Hauptküchen, 2 Backoffice-Küchen. Ja, also hat alles soweit super funktioniert, bis unsere Monteure runter mussten. Ja, und hat alles geklappt mit Fähre und allem drum und dran. Und dann standen sie vor dieser Wohneinheit, das war abgeriegelt. Und da das ein Naturschutzgebiet war, wo das drin gebaut wurde, mussten sie ein Gesundheitszeugnis vorlegen.
Na.
Das hatte natürlich keiner dabei, weil keiner da was davon wusste.
Ja. Weil es im Naturschutzgebiet lag? Ja. Okay.
Und
keiner Spanisch gesprochen hat und keiner wusste, okay.
Und dann musste man organisieren, von hier aus auf die Schnelle, dass die noch Gesundheitszeugnis kriegen, damit sie überhaupt zum Montieren rein dürfen. Ne?
Ach, da mussten die jetzt irgendwie zu so einem Arzt mal schnell oder?
Ins
Krankenhaus oder?
Wir konnten das, ich weiß gar nicht, wie es genau gelaufen ist dann, weil das übers Büro lief, so organisieren, dass die eins ausgestellt gekriegt haben.
Okay. Hier,
und
Kunde aber am Ende zufrieden, Küchen Kunde alle eingebaut.
Kunde ist super zufrieden, stehen auch noch.
Okay.
Kann man mittlerweile mieten, die Wohneinheit.
Okay. Also wenn man Küchen von dir sehen will, muss man nach Ibiza? Sagen,
ja. Ja, nicht nur. Nicht nur.
Okay. Was war denn die teuerste Küche, die du mal verkauft und eingebaut hast?
Also das war bei dem Kunden auch, das sind insgesamt 290.000 Euro gewesen.
Servus. Ah. Du kriegst also richtig schönes Auto dafür.
Ja.
Oder 4 Küchen.
Oder 4 Küchen. Also 2 kleine, 2 große. Ne?
Okay.
Aber ja, aber das war
290
so,
durch 4. Also immer ein,
naja, die einen waren halt bei 15.000, weil das halt nur zum Herrichten hinten war, ja, für die,
ja,
Haushälterin. Und vorne waren halt dann die großen.
Dann aber schöne Villen, oder?
Wo, ja.
Okay.
Ja, mit eigenem Pool.
Ne? Schön. Ja, klar.
Gab es mal so ganz spezielle Wünsche, die ein Kunde haben
wollte? Die du nicht erfüllen konntest vielleicht. Also, dass einer sagt, machen Sie mir bitte die Arbeitsplatte in der Form meiner Frau.
Nein, also Wünsche, die nicht erfüllbar sind, gibt es wenig. Es ist halt dann immer eine Preisfrage. Also da hapert es dann oft, wenn es wirklich Sonderanfertigungen sind. Machbar ist fast alles.
Aber ja, kostet.
Aber es kostet dann, wenn es eine Einzelanfertigung ist. Also ich habe aktuell auch einen Kunden, da wird die ganze Küchenfront Sonderanfertigung, kann man machen, wenn man den richtigen Hersteller hat, aber kostet dann dementsprechend.
Mit wie vielen Herstellern arbeitest du zusammen?
Mit 3.
Okay, das ist ja überschaubar. Also wenn das die richtigen sind, ist das echt gut.
Ja, ich habe mir halt so aufgestellt, dass ich so im unteren mittelpreisigen Segment beginne, also so ab 15.000, dann habe ich Next 125, so die Seillinie, da geht es dann, ich sag mal, 25.000, 30.000 Euro los. Und ab nächstes Jahr dann auch in der Ausstellung Eggersmann-Küchen, das ist halt dann Premium, da kann es halt ganz schnell mal auch sechsstellig werden dann für die Küche.
Ja, wahrscheinlich macht es das für dich, also ich kenne mich in der Branche nicht aus, aber ich nehme an, dass viele Küchenstudios auch mit teilweise zig Herstellern zusammenarbeiten und dann immer zwischen den verschiedenen Modellen hin und her springen. Oder ist das üblich, dass man eher so einen Partner hat pro Preissegment?
Es kommt ja auf die Größe des Studios oder des Geschäfts an. Für mich machen mehr keinen Sinn, weil ich muss mich so ein bisschen konzentrieren. Das hat mit dem Einkauf einfach auch zu tun. Je mehr ich habe, desto weniger Nachläufe bekomme ich dann auch. Das muss man ja einmal nur sagen, da hängt ja mehr dran. Und von dem her komme ich mit den 3 Herstellern gut aus, kann alles, was ich gern bedienen möchte, bedienen. Und für preiswertere Geschichten gibt es andere, die das können und anbieten.
Ja, und ich glaube, deine Zeit, die du investierst an Beratung, muss auch irgendwie dann zum Küchenpreis passen. Ja? Du kannst deine Beratungszeit ja jetzt nicht für eine 10.000-Euro-Küche zur Verfügung stellen, die im Vergleich zu einer 20.000 oder 30.000-Euro-Küche, das muss halt im Verhältnis auch sein. Gell? Ansonsten könntest du ja diese Beratung wahrscheinlich gar nicht anbieten, in der, so nein, wie du es jetzt machst, so
ist intensiv. Das ist richtig. Oder? Also es muss schon auch für mich rentabel sein. Ne? Deswegen 5.000-Euro-Küchen, die müsste man wirklich in einer Stunde oder zwei abfertigen. Was ich früher auch gemacht habe, also ich habe ja in einem großen Möbelhaus gelernt, das es jetzt nicht mehr gibt. Und da war es wirklich so, alle zwei Stunden spätestens eigentlich ein neuer Kunde am Tisch, um einfach...
Fließband,
ja, da ist halt das große Problem in den meisten...
Aber Jörg, die haben dieselben Hersteller zum Teil.
Die haben dieselben Hersteller, das Problem ist aber, du bist da
provisionsgetrieben.
Getrieben, ja, weil du sonst nichts verdienst. Das heißt, du musst einfach verkaufen, um überhaupt Geld zu verdienen. Die Freiheit kann ich immer jetzt als Selbstständiger nehmen, dass ich sage, okay, ob ich jetzt 4 Stunden, 6 Stunden, 8 Stunden für den Kunden investiere, ist meine Zeit, aber die nehme ich mir, weil der Kunde am Ende zufrieden sein soll mit dem, was er kriegt. Ja, und das muss halt auch passen.
Jörg, ich habe mal gehört, reimt sich ja fast, dass das Küchenmontageteam extrem wichtig ist, denn was du vorne alles gut machst, kann ja ein schlechter Monteur wieder alles zunichte machen, wenn die Küche eingebaut wird und dann es Probleme gibt bei der Vorortmontage. Kannst du ein bisschen was erzählen zu deinem Montageteam? Weil ich glaube, also viele wissen das zwar nicht, aber ich will es nur nochmal auf den Weg geben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Eine Frage, die man auch immer stellen muss, ist, wie ist die Konstellation zu deinem Montageteam? Ist das Festangestellte? Ist das ein externer Partner? Wie lange arbeitest du mit dem schon zusammen? Weil da kann ganz viel kaputt gehen. Ich glaube, da kann jeder ein Lied von singen, dass der Termin im Küchenstudio perfekt war und dann kam der Einbau.
Genau. Der Monteur ist immer der letzte Eindruck vom Küchenstudio, den der Kunde hat. Und klar, da kann sehr viel schieflaufen. Ich würde behaupten, dass ich so mit die besten Teams in München habe, die es gibt. Sind alles Subunternehmer, also freie Mitarbeiter, die ich engagiere, mit denen ich arbeite, aber mittlerweile seit ich Studio habe, seit 7 Jahren jetzt zusammen. Und die machen wirklich top Arbeit. Sind da alle in der Regel Schreiner oder Schreinermeister. Die wissen auch mal zu helfen, wenn irgendwo was klemmt. Und
ich glaube, man muss so ein bisschen Daniel Düsentrieb und ein bisschen ideenreich sein, weil du wirst vor Ort immer mal wieder überrascht, ne, beim Einbau.
Richtig, es kann mal passieren, dass der Kunde aus welchem Grund auch immer irgendwas nochmal verändert hat oder der Bauträger nochmal irgendwas entschieden hat, weil da nochmal ein Lüftungsauslass hin muss oder so, dass man kurzfristig was ändern muss, was einfach bis dahin nicht bekannt war, was der Kunde vielleicht auch nicht weitergeben hat.
Ja. Übergibst du denn am Schluss die Küche dem Kunden oder der
Monteur
lässt sich was unterschreiben und dann ist er weg oder kommst du nochmal und erklärst nochmal die Geräte und so? Ich habe da auch schon alles erlebt und nichts. Ja. Wie ist das bei dir im Prozess?
Hängt ein bisschen vom Kunden ab. Normalerweise die Erstabnahme erfolgt immer von den Monteuren, die machen auch Bilder, das Ganze. Und normalerweise versuche ich dann schon zu den Kunden hinzufahren. Es funktioniert jetzt nicht bei jedem, leider. Ne? Da fehlt irgendwann die Zeit. Aber ich versuche schon, wenn der Kunde jetzt nochmal Fragen zu Geräte hat oder so, dass man einfach hinfahrt, nochmal Geräteeinweisung gibt. Und
alles klar. Du, und dann hast du ja eine Aktion vorgeschlagen. Die ersten 5 Kunden, die sich nach dem Podcast telefonisch bei dir melden, bekommen ja eine Küche umsonst.
Ja.
Warst das du?
Ja, das war das ich, war aber nur weil dass du zahlst.
Ja, genau. Lehmannhuber sponsert Küchen, genau. Nein, wir machen, genau. Ich habe mir das heute früh ausgedacht, dass ich dir das erzähle und ich ein bisschen schocke. So nach dem Motto, das freut den Selbstständigen. Aber hier, der Sebastian, dem brennen noch 2 Fragen auf.
Genau, zwei Sachen, die ja jetzt wieder ganz zurückkommen zum ganz Pragmatischen. Etwas, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, was aber für viele beim Thema Küche, wir merken es halt immer gerade so bei unseren Kunden, wenn man irgendwo neu einziehen will, das Thema Lieferzeiten. Klar, von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, aber wie schnell könntest du bei deinem schnellsten Hersteller auch eine Küche ins Haus oder in die Wohnung stellen?
Wenn die Planung fertig ist und das Angebot unterschrieben ist.
Also das Schnellste im Moment zwischen 3 und 4 Wochen.
Oh, ja. Wirklich?
Ja.
Das hat er das schon auf Lager?
Nee, aber die haben viele Werke.
Verstehe.
Ja.
Weil das ist natürlich gerade immer so, wahrscheinlich hast du es eher mit Eigentümern zu tun in dem Preisbereich, aber wir merken es halt jetzt auch, ja gut, aber auch bei Eigentümern, die Wohnung wird übergeben, die müssen ziehen aber aus der alten Immobilie schon aus und dann kommt immer die Frage, müssen wir jetzt hier erstmal 2 Monate Lieferando machen, damit wir was zu essen haben, aber das ist ja schon mal gut zu hören, dass es auch Anbieter gibt, die schneller liefern können.
Ja, also 4 Wochen oder 3 bis 4 Wochen ist das Schnellste, ansonsten muss man mit 8 Wochen normal rechnen.
Dann inklusive Montage.
Inklusive Montage, genau. Aha. Es gibt 2 Phasen, das ist immer Sommerferien und Weihnachtszeit.
Wenn die Werke zu haben.
Genau, da dauert es in der Regel dann 2-3 Wochen länger. Und dann sind Monteure auch noch im Urlaub, von dem her. Aber normalerweise, also gerade heute noch eine verkauft, die vor Weihnachten noch montiert wird.
Ein letztes Thema, was wir uns auch noch im Vorgespräch mal, oder was eigentlich von Marc kam und von Marc eigentlich zurzeit immer gerne kommt. Inwieweit kannst du auf künstliche Intelligenz schon in deinen Planungsphasen zurückgreifen? Gibt es da schon irgendwelche Tools, die den Kunden oder dir helfen, Effizienz reinzubringen?
Oder Geräte, die auf den Markt kommen, die das jetzt schon verwenden, also intelligentes Kochen, keine Ahnung, wie man das nennt, aber was tut sich da in der Branche oder bei dir?
Also,
spürst du schon was?
Ja, was heißt, spüre ich schon was? Im Planerischen wird es die nächsten Jahre sicherlich was geben für die vermeintlich einfachen Küchen. Na, wenn einer wirklich so eine Küchenzeile 3 Meter oder so braucht, da sind die Hersteller dran, über KI sowas zu planen. In dem Bereich, wo ich mich bewege, wird es wahrscheinlich schwierig, dass die KI in den nächsten Jahren so weit sein wird. Bei den Geräten tut sie allerdings schon was. Also Backöfen sind mittlerweile mit Kameras ausgestattet, die dann erkennen, was du reinschiebst und dir dann auch schon Vorschläge geben, was für Einstellungen du machen kannst oder nehmen solltest für das Ganze. Da gibt es schon Möglichkeiten. Und wird mehr werden.
Also was ich gesehen habe, es gibt jetzt schon tolle Backöfen mit großen Displays. Auch die Marke Bora erfindet jetzt sich immer wieder neu mit einem neuen Spülbecken.
Ja.
Selbstreinigend.
Richtig.
Auch interessant. Und der Backofen von der Marke ist ja auch quasi...
Ja, das ist so das Flaggschiff im Moment, würde ich sagen. Das ist, man muss es vergleichen mit dem... Konvektomaten aus der Großgastronomie, der einfach auf Haushaltsgröße geschrumpft wurde.
Also allein deswegen mal sich mit dir unterhalten, kann nicht schaden, weil das ist, glaube ich, schon so ein bisschen ein kleiner Quantensprung in dieser Technologie. Nächste Generation von Backofen, oder?
Richtig. Ja, man muss immer vorsichtig sein.
Wenn man es nutzt.
Genau, also, man muss es nutzen. Also Miele hat ja vor ein paar Jahren den Dialoggarer vorgestellt gehabt. War völlig neue Technik des Heizens. Also bisher ist ja immer so, du bringst die Wärme im Gargut von außen nach innen und das Gerät konnte im Volumen garen. Also das heißt, wenn du ein Stück Fleisch reingelegt hast, das wurde innen und außen gleichzeitig gleich warm. Ja. Und konnte auch verschiedene Gerichte erkennen, also oder Zutaten erkennen. Wenn du Kartoffeln, Tomaten und Fleisch reingelegt hast und die Tomaten waren durch, dann hat er die quasi aus dem Garprozess rausgenommen und hat nur noch die restlichen.
Das ist ja cool.
Ja. Aber es kam nie wirklich zum Laufen, das Thema, weil es für den Kunden einfach zu aufwendig war von der Programmierung, oder zu verstehen, was da überhaupt passiert.
Ja. Ja.
Also da muss man einmal vorsichtig sein, zu viel, zu schnell kann dann noch hinten losgehen.
Weißt du, die meisten Sonderausstattungen in einem Auto nutzt der Deutsche gar nicht. Aber es ist geil, es zu bestellen und zu haben, wenn man seinem Nachbarn sagen kann, du, also ich habe freie Vollausstattung.
Also mein Auto hat so einen Einparkassistenten. Ich habe den jetzt nicht konfiguriert.
Du hast ihn noch nie benutzt.
Ich habe ihn noch nie benutzt.
Du traust ihn nicht. Oder
ich, ich vergesse es immer. Wenn ich in der Parklücke stehe, parke ich halt ein.
Ich hatte den auch bei dem X3 und der war, ich wusste gar nicht, wie der funktioniert. Er war halt dabei in diesem Paket.
Ja, aber der funktioniert, das ist... Ja. Also gerade in München nehme ich den gern mal her, wenn die Parklücke so ist, dass ich sage, vielleicht passe ich gar nicht rein.
Mein Problem ist, dass ich, glaube ich, ganz gut einparken kann. Deswegen ist die Notwendigkeit.
Oh Gott. Oh.
Ja, doch, dafür. Da, ja. Ja,
ich glaube, jetzt ist Zeit, halten wir fest, Sebastian kann gut einparken. Sehr gut.
So, Jörg, Marc, also, beende deine Sendung.
Jörg, es war uns ein Vergnügen, dass du hier warst. Wie gesagt, man findet Studio 43 in Giesing. Und was man vielleicht noch erwähnen kann, bei dir kann man tatsächlich gut parken.
Ja, wir haben vorher
mit und ohne Parkassistent.
Ja, genau. Genau, apropos Parken. Genau.
Wir haben direkt vorm Haus Parkplätze und sollten da alle besetzt sein, gibt es dann nur eine Tiefgarage beim Rewe, die ist kostenlos.
Genau, und das ist, glaube ich, ganz praktisch. Ja, es sind spannende Zeiten. Das Küchenthema ist immer wieder interessant und wir wünschen dir natürlich viel, viel Erfolg in deiner Branche. Und wie gesagt, du wirst uns ja auch ein bisschen unterstützen in so manchen Themen.
Sehr gerne.
Und fühlt euch gerne frei, den Jörg mal zu besuchen oder zu kontaktieren. Ihr seid da bestimmt in guten Händen, wenn ihr mal ein Küchenthema habt. Und ich bin mir auch sicher, das war nicht das letzte Mal, dass du bei uns mal zu Gast warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen, unsere Podcast-Sendung. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es war für euch interessant. Danke, Jörg, für deinen Besuch.
Vielen Sebastian. Dank.
Servus, vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal wieder beim Lehmann-Hüber-Tag. Ciao, ciao, Jörg.
Ciao.
Lehmann-Hüber Immobilien. Entscheidend besser.